Immer schön, wenn ein Lied das so auf den Punkt bringt am Ende. Ne? Sehr schön. Im 5. Kapitel des Galaterbriefes zeigt Paulus auf, dass der Heilige Geist in Gläubigen etwas bewirken kann, nämlich Früchte schenken kann. Und mit den Früchten, das wissen wir ja, ist es ja so eine Sache, also die wachsen ja scheinbar wie von allein, aber praktisch ja dann doch nicht. Ne? Es braucht immer ein paar Rahmenbedingungen, dass irgendwo Früchte entstehen. Und genau, Philipp, du zeigst da hin, was ist denn, ist da irgendwas? Irgendwas war beim Abendmahl, ich habe da irgendwie was gesehen. Irgendwas, was auf den Abendmahlstisch irgendwie sonst nicht hingehört. Na, egal. Auf jeden Fall, wenn man so Früchte haben möchte, muss man schon ein bisschen was überlegen. Also wenn ich Äpfel haben möchte und ich pflanze einen Birnenbaum, wird schwierig. Ne? Ist da irgendwas, Philipp, weil du immer dahin... Da, stimmt, da ist irgendwas, ne? Ja, jetzt fällt mir es auf. Da steht eine Schale, die sonst irgendwie nicht am Abendmahlstisch steht. Ah, genau. Früchte. Lecker. Genau. Wir haben in unserer Gemeinde schon, das ist jetzt schon seit Oktober läuft das schon, dass wir die Frucht des Heiligen Geistes sozusagen, die Teile dieser Frucht, das ist ja eigentlich nur eine Frucht, aber so aufteilen auf mehrere Früchte. Und tatsächlich, diese Früchte erinnern mich daran. Genau, war doch was. Also wir hatten begonnen mit der Ananas. Weiß noch jemand, wofür die Ananas steht? Liebe, oh, sehr gut, Dagmar, sehr gut. Genau, also so die Königin der Früchte, ne? Und die Liebe ist so das Größte. Ne? Deswegen war die Ananas für die Liebe, genau. Und dann eine Frucht, die mir besonders viel Freude bereitet, weil ich sie quasi jeden Tag esse. Was? Die Kiwi, genau. Wofür steht die Kiwi? Freude, ja, genau. Yay. Genau, also mir macht das auch wirklich, ne, sehr viel Freude. Müsste mal probieren, also ohne Schale, ne? Kleiner Tipp. Genau, dann gab es mal so diesen Grand Prix der Eurovision, ich glaube 72 war das, ein bisschen Friede. Also das sind ganz kleine Früchte. Sind das Blaubeeren oder Heidelbeeren? Heidelbeeren steht drauf. Oh, sehr gut, Heidelbeeren. Und die kleine Frucht Heidelbeere sollte uns sozusagen an den Frieden erinnern, weil der Friede, das wissen wir, ist manchmal auch nur so klein wie so eine Beere und ne, darf natürlich auch immer noch ein bisschen größer werden. Genau, dann haben wir hier, oh, das ist ein Apfel. Möchte jemand mal reinbeißen in den Apfel? Luis, willst du mal reinbeißen in den Apfel? die Mama freut sich schon. Genau. Genau. Was? Oh, für Geduld. Sehr gut, sehr gut. Weil man braucht echt, Luis, sehr gut, man braucht echt Geduld, um so einen Granatapfel zu essen. Also da lassen sich Leute also einige Dinge einfallen, um so einen Granatapfel zu essen. Das ist schon, da braucht man schon wirklich viel Geduld. Sehr gut, Luis. Mhm. Genau, dann haben wir, Moment. Die Banane steht für Freundlichkeit. Ne? Immer smiley, lächeln, freundlich sein, dann kann man das ein bisschen vielleicht sich erinnern. Freundlichkeit, genau. Dann haben wir hier ganz besondere Kirschen. Die Kirschen sind heute ein bisschen größer geworden. Diese ist eine besondere Kirsche, die Kirschbeere. Die kennt ihr noch gar nicht. Aber ne, es soll eine Kirche sein und die Kirche steht für, was war denn da noch? Nee, Güte.
Also ihr müsst ja gütig sein, großzügig, damit das als Kirche durchgeht. Und eine Tomate, das war beim letzten Mal die treulose Tomate, aber das ist natürlich nicht die treulose, das ist die ganz treue Tomate. Und deshalb steht die Tomate für Treue. Genau. Und dann sind noch zwei übrig. Oh, die sind sogar schön weich, die könnte man sogar essen. Sehr gut. Oh, oh, echt? Genau, dann hab ich hier noch eine Frucht. Was ist das? Mini-Pfirsich. Könnte ein bisschen größer sein, genau. Ist ein Pfirsich. Genau, und um den Pfirsich soll es heute gehen. Es ist, genau, da ist ein bisschen größer. Die vorletzte Frucht, die achte Frucht, 8 von 9 Früchten. Und heute der Pfirsich. Auch sehr lecker. Genau. Diese achte Frucht heißt im Griechischen Prautes. Prautes. Ja. Also gibt es verschiedene Schreibweisen. Und also ich habe mich jetzt mal auf Prautes festgelegt. Und das Problem bei dieser Frucht ist, es gibt eigentlich keine deutsche Übersetzung dafür. Keine richtige, die das trifft, weil wir haben im Deutschen kein Wort dafür. Für Prautes. Müssen wir mal, wenn wir mal in Griechenland in Urlaub seid, müsst ihr mal beim Kellner mal so 2 Prautes bestellen, mal gucken, was da kommt. Prautes bedeutet so etwas wie Sanftmut, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Nachsicht und Beherrschung, Selbstbeherrschung. Das sind aber alles nur so Beschreibungen. Es gibt, wie gesagt, kein eines deutsches Wort, was das so richtig, was Prautes so richtig 1:1 wiedergeben würde. Mir fällt ein Mann ein, genau, den haben wir neulich wieder getroffen in Essen, in einer Gemeinde. Den kennen Elke und ich von unserem Theologiestudium. Und das ist der Holm. Und der Holm ist für mich eigentlich in erster Linie durch so eine Geste. Der hat immer so gemacht. Also so eine Demutsgeste. Also, ne, also du bist das Gegenteil von so. Ne? Der Holm hat immer so die Arme so verschränkt und hat so ein bisschen so den Oberkörper nach vorn geneigt. Und das ist so für mich so der Inbegriff von vielleicht Sanftmut, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Also der Holm wäre für mich so ein Prautes. Ich glaube, der Holm hat ganz viel von dieser Frucht vom Heiligen Geist bekommen. Und ich möchte uns heute in der verbleibenden Zeit einladen, dass wir uns auch nach dieser Frucht ausstrecken, nach Prautis. Also ich möchte euch sozusagen einladen, werdet Prautis. Und ich versuche es mit 2, 3 Begriffen von dieser Wolke der Bedeutungen. Eine erste Bedeutung wäre Sanftmut. Prautis sind sanftmütig. Werde ein Prauti und du fragst vielleicht, warum? Warum sollte ich das? Prautis sind Personen, die eine bestimmte beruhigende Eigenschaft besitzen. Sie haben Worte, die einen Menschen, der von Zorn und Bitterkeit erfüllt ist, besänftigen können. Das ist eine interessante, wertvolle Eigenschaft. Prautis sind wie eine Salbe, die den Schmerz in einer eitrigen Wunde lindern. So wie wenn ein Kind den Arzt bittet, es so sanft wie möglich zu behandeln. So sind Prautis. Und Prautis kennzeichnen einen freundlichen Umgang mit anderen, vor allem mit Leuten, in deren Macht es stünde, sich auch ganz anders zu verhalten. Und das Dritte, Prautis haben einen Charakter, der Kraft und Milde in sich vereint.
Ich glaube, das trifft es am besten. Diese Frucht Brautes beinhaltet beides. Es ist also nicht nur so eine Schwäche, die alles erduldet, sondern es ist auch eine Kraft, aber die ganz bewusst so sparsam eingesetzt wird, mit ganz viel Milde, dass sie bei dem Gegenüber so eine Deeskalation bewirkt. Und ich glaube, wir brauchen Brautis, auch in der Gemeinde. Eine zweite Bedeutung: Bescheidenheit. Es gibt ein schönes, kurzes Sprichwort: weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Das ist so ein landläufiger Versuch, das auch so ein kleines bisschen zusammenzufassen. Man sagt das so in genügsamer Bescheidenheit oder wenn man auf einen gewissen Luxus nicht verzichten, sondern ihn mehr bewusst genießen möchte. Weniger ist mehr. Lieber ein Glas weniger, dafür aber einen besseren. Lieber ein Smart für den Stadtverkehr als gar keinen Parkplatz. Lieber walken statt joggen ist eh besser für die Gelenke. Also das ist schon seit einigen Jahren oder fast Jahrzehnten schon so ein ganz schön starker Trend, den sich viele Menschen versuchen zu leisten. Weniger ist mehr. Vielleicht sind sie auch inspiriert worden von dem Gründer von IKEA. Der Ingvar Kamprad ist schon mittlerweile gestorben und der hat das ganz schön stark zelebriert. Sein Haus in der Nähe von Lausanne hatte Kamprad mit IKEA-Möbel natürlich möbliert. Obst kaufte Kamprad nachmittags auf dem Markt, weil es da günstiger war. Bus und Bahn waren seine Verkehrsmittel. Und dabei benutzte er natürlich in den letzten Jahren einen Pensionärsrabatt, wie das so in der Schweiz wohl heißt. Kamprad gönnte sich zwar auch ein Auto, aber nur einen damals 15 Jahre alten Volvo. Und er beschrieb Papier immer beidseitig. Ich mache das übrigens auch. Keine Ahnung warum. Genau. Und er hat das auch von seinen Mitarbeitern bei IKEA verlangt. Ich weiß nicht, wenn ihr heute mal bei IKEA seid, könnte man Mitarbeiter fragen, ob die das immer noch machen müssen. Oder vielleicht wieder. Weniger ist mehr. Wir haben gerade an die Passionszeit gedacht. Marco hatte das kurz erwähnt. Diese Passionszeit ist ja noch nicht allzu lange her. Und die thematisiert auch so dieses säkulare Weniger ist mehr. Verdeutlichen lässt sich das an den Worten von Jesus über die Nachfolge bei Lukas in einem Kontext der Leidensankündigung. Dazu lese ich uns mal Lukas 9, die Verse 23 und 24. Da sprach er zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Der Punkt der Nachfolge. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Die Passionszeit zeigt uns, dass sich hinter der Frage der Nachfolge, hier in dem ersten Vers aufgezeigt, mit auch vielleicht weniger ist mehr von allem, also die Frage nach der Errettung steht, die dann im Vers 24 beantwortet wird. Es ist zwar nicht egal, wie ich lebe, aber ich kann so wenig wie möglich von allem gebrauchen, verwenden, noch mehr zelebrieren, ein weniger ist mehr. Das wird nicht dazu reichen, um mich für den Himmel zu qualifizieren. Dieser Text verurteilt eine Selbstrettung durch die beste Art, die effektivste Art, die ökonomischste Art zu leben, das wird Gott letztendlich nicht beeindrucken, sondern wie ich zu seinem Sohn Jesus gestanden habe. Also weder durch mein Tun, meine Anstrengung, meine Gedanken, meine Leistung oder meine Bescheidenheit.
Die beste Frucht wird nicht reichen, wenn es um die Frage nach Heil und Errettung geht. Damit sind wir noch bei einem zweiten Gedanken, nochmal bei der Bedeutung der Bescheidenheit. Ein anderer Text in Lukas, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 14, werden wir eingeladen zu dieser Bescheidenheit. Eine Geschichte, die eingeleitet wird im Vers 1. An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines der führenden Pharisäer. Und die dort versammelten Männer beobachteten ihn, Jesus, genau. Dann kommt ein Zwischenbericht und dann geht es im Vers 7 weiter. Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen geladenen die Ehrenplätze für sich aussuchten. Diese Tatsache nahm er zum Anlass, sie in einem Bild darauf hinzuweisen, welche Regeln an Gottes Tisch gelten. Und so benutzt er hier dieses Bild, dieses Gleichnis von dem göttlichen Hochzeitsmahl. Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich auf den Ehrenplatz, also neben dem, der eingeladen hat. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person kommt. Und dann kommt das nicht so gut, wenn du da sitzt. Der Gastgeber, der euch beide eingeladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf den unteren Platz zurückgehen. Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz. So wirst du von allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm in Ehren gebracht. Eine Mahnung zur Bescheidenheit. Und Bescheidenheit, wie gesagt, ist die Bedeutung dieser Frucht. Zeigt auch Respekt vor dem Gastgeber. Genau. Wenn man nicht gleich an seine Seite setzt, macht so den Arm um ihn drum und sagt, na schön, dass wir beide heute mal hier ne, so schön zusammensitzen können. Genau, also heute ist das vielleicht eher viel, viel lockerer. Ich meine, bei Hochzeiten gibt es auch schon mal so Tischkarten, dass man weiß, wer wo sitzt. Aber damals, je näher man am Gastgeber saß, desto ehrenvoller war der Platz. Und deshalb war das natürlich allen klar, dass man sich nicht sofort neben dem Gastgeber hinsetzt. Warum sitzt man in der Gemeinde hinten? Genau, wo vorne doch immer ganz viel frei ist. Genau, könnte sein, aus Bescheidenheitsgründen, also das wäre sozusagen das beste Kompliment an euch in den letzten Reihen, dass ihr so bescheiden seid, dass ihr gar nicht in den Mittelpunkt treten wollt, sondern euch ganz dezent im Hintergrund haltet. Gut, manchmal hat es auch praktische Gründe, wenn jemand etwas später kommt, dann ist es schon blöd, wenn man, also hier in unserer Gemeinde ist das ja ganz praktisch, wenn man später kommt, kann man gut reinkommen. Es gibt Gemeinden, da ist, also in der Delle zum Beispiel, Patrick, du erzählst ja dann noch was von der Delle, wenn die in dem Ausweichraum Gottesdienst haben, dann kommt man durch die Tür rein. Ganz ungünstig, wenn man da zu spät kommt, ganz, ganz ungünstig. Mahnung zur Bescheidenheit, das ist sozusagen die Überschrift über diesen Text in der Einheitsübersetzung. Und Jesus sagt uns ja in diesem Bild, in dieser Beschreibung des Festmahls, ihr sollt nicht nach den Ehrenplätzen des Lebens gieren, ihr sollt euch nicht in den Vordergrund bringen und für euch das Beste herausschlagen, sondern er lädt die Zuhörer ein, bescheiden zu bleiben, demütig zu sein. Demut, so ein Wort, was in unserer heutigen Zeit nicht so allzu beliebt ist, aber interessanterweise steckt ja schon auch das Wort Mut drin. Ne? Und es kommt auch von Dienmut, also den Mut zum Dienen. Bescheidenheit und Demut sollen uns kennzeichnen. Trotzdem sind zwei Sachen in dieser Geschichte, die mich haben ein bisschen nachdenklich machen. Das erste, Jesus fordert seine Zuhörer auf, wenn sie zu einem Festmahl eingeladen sind, die untersten Plätze einzunehmen, in der Hoffnung, dann vom Gastgeber entdeckt zu werden, ganz am Ende der Tafel, und sagt, ach, du bist ja auch da, toll, komm doch ein bisschen näher zu mir. Würden alle das, was Jesus gesagt hat, befolgen, gäbe es natürlich immer bei allen Festlichkeiten ein Gerangel um die untersten Plätze. Das kann es ja irgendwie auch nicht so richtig sein. Außerdem ist die Motivation zumindest fragwürdig, einen der unteren Plätze nur deshalb zu belegen, in der Hoffnung, angesprochen zu werden, weiter oben Platz zu nehmen. Das Zweite, was ich auch interessant fand, ist die Feststellung von Jesus, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Denn unsere Erfahrung im Leben ist oft eine andere. Manchmal sogar das Gegenteil. Wer sich selber klein macht und nur über geringe Selbstachtung verfügt, wird von anderen oft auch nicht geachtet und wird leicht übersehen. Wer es zu etwas bringen will, muss selbstbewusst auftreten, muss auf sich aufmerksam machen und von seinen Qualitäten und positiven Aspekten wirklich offen und deutlich erzählen. Sich gut verkaufen. Diese kleinen Unterschiede in der Rede Jesu weisen aber darauf hin, dass in seinen Worten doch noch ein tieferer Sinn liegt, der so ein bisschen dahinter steht. Es geht über eine bloße Einladung zu Bescheidenheit und Demut, die zweifellos wichtige christliche Charakterzüge haben. Was steckt also noch in diesen Worten von Jesus an seine Zuhörer in dieser Situation, wo es um die Plätze beim Festmahl geht? Die Überschrift in der Einheitsübersetzung liefert einen Hinweis. Der Titel lautet »Die Rangordnung im Reich Gottes«. Es geht Jesus also um das Reich Gottes, wenn er von den Plätzen beim Festmahl spricht. Mit dem Reich Gottes ist in erster Linie die himmlische Welt gemeint, auch wenn sie immer mal punktuell schon in unsere Welt reinschwappt und vielleicht auch in den ein oder anderen Gottesdienst. Die himmlische Welt, und die ist deshalb in einen vollkommenen Lebensraum gestellt, da wo Gott ist. Wie Gott es im Himmel mit den Plätzen hält, die er den Menschen zuweist, die ihm begegnen, die sich hier auf der Erde darauf eingelassen haben, sich darauf zu freuen, einmal mit Gott selber am Tisch zu sitzen, das sagt Jesus in dem Vergleich zum Festmahl. Im Himmel gibt es keine verschiedenen guten Plätze, keine Ehrenplätze und keine minderer Qualität. Im Himmel sind alle Plätze gleich. Gleich gut und ehrenvoll. Wenn du mit Gott am Tisch sitzt, ist es zweitrangig, ob du ganz, ganz unten, ganz, ganz hinten sitzt oder vielleicht sogar neben ihm. Es können nicht alle neben ihm sitzen. Das macht Jesus auch bei der Rangelei der Jünger deutlich, als sie um diese Ministerpöstchen ein bisschen schacherten. Wer stirbt und hier auf der Erde sein Leben diesem Jesus anvertraut hat, erhält von Gott einen Platz im Himmel, der gleich gut ist und gleich schön ist wie der Platz neben ihm. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht, wenn die Motivation stimmt. Nicht mit dem Kalkül, ich bin mal hier besonders demütig, ich stelle meine eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurück oder ganz, ganz doll zurück, dann bekomme ich im Himmel aber den besten Ehrenplatz. Ich glaube, dieses Kalkül wird nicht aufgehen. Wer meint, Gott nicht zu brauchen, läuft auch Gefahr, sich selber an seine Stelle zu setzen. Er hat vielleicht bisher alles im Griff gehabt, aber nun hat er die Tatsache, dass er sterben muss, nichts entgegenzusetzen. Unser irdisches Leben mit seinen Höhen und Tiefen verwandelt er in ein ewiges Leben im Himmel, das ausschließlich Höhen für uns bereithält, also nur noch Gutes, Schönes und Frohmachendes. Und hier schließt sich der Kreis von der anfangs erwähnten Mahnung Jesu zu Bescheidenheit und Demut. Im Blick auf das Reich Gottes, in dem wir nach unserem Tod Platz nehmen dürfen, sollen wir unser irdisches Leben mit seinen geistlichen Früchten so gestalten, dass das Reich Gottes durch uns, auch durch die Art, wie wir leben, auch durch die Möglichkeiten, die wir haben, Gott in unser Leben mit einzubeziehen und das nicht zu trennen, das ist das geistliche Leben, das ist die Gemeinde und im Alltag, da herrschen andere Gesetze, Ellenbogengesetze, da muss ich mich anders verhalten. Nein. Es gehört beides zusammen und es ist, glaube ich, ein gutes Zeugnis, auch in dieser Welt, auch in dieser Gesellschaft, mit Bescheidenheit deutlich zu machen, ich muss nicht immer und überall um jeden Platz kämpfen. Ein letzter, ganz kurzer Gedanke, der diese Frucht vielleicht am besten beschreibt. Die Sache mit der Selbstbeherrschung. Und das ist schon so ein kleiner Spoiler, weil diese letzte, diese neunte Frucht wird in vielen Übersetzungen Selbstbeherrschung genannt. Also da kann man ganz schnell ein bisschen durcheinander kommen. Aber auch diese achte Frucht hat eine Bedeutung in der Selbstbeherrschung. Es ist die vollkommene Beherrschung unserer eigentlichen Natur, die, wenn wir sie ungezügelt rauslassen, nicht immer mehr so viel von Selbstbeherrschung deutlich macht. Nur wenn wir Brautes besitzen, wenn wir Gott um das Reifen dieser Frucht bitten, die Sache mit der Bescheidenheit, der Sanftmut, der Selbstbeherrschung. Nur wenn wir genug ausreichend Brautes besitzen, können wir alle Menschen wirklich zuvorkommend behandeln. Nur dann können wir ohne Bitterkeit ermahnen, ohne Intoleranz diskutieren. Nur dann können wir die Wahrheit ohne Empörung ertragen. Zornig sein, ohne zu sündigen. Sanftmütig und doch nicht schwach sein. Und ich glaube, auch diese Eigenschaften können wir auch in unserer Gemeinde sehr gut gebrauchen. Bist du dabei, ein Brautis zu werden? Herzlich willkommen bei den Brautis. Amen. Genau. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Danke, Jesus, dass du durch deinen guten Geist in uns Früchte wachsen lässt. Und da sind auch Früchte dabei, wie diese Frucht, Teilfrucht des Brautis, Brautes mit Selbstbeherrschung, Bescheidenheit und Demut, die uns nicht immer so sofort aufploppt, die wir gern ein bisschen zurückdrängen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns aber einlädst, auch diese Frucht zu wachsen zu lassen, zu vermehren. Und dass das nichts mit Schwäche zu tun hat, einem anderen den Vortritt zu lassen, sondern dass das eher von Stärke und von Größe zeugt, wenn wir uns freiwillig auf einen schlechteren Platz setzen, damit ein anderer auf dem besseren Stuhl sitzt. Und ich danke dir, dass wir wissen können, dass es in deiner Welt keine Unterschiede gibt. Wenn du uns in deinen Himmel, in dein Reich einlädst, eine Ewigkeit mit dir zu verbringen, dann müssen wir nicht auf einem wackeligen, kipplichen Holzstuhl ganz am Rande, am Katzentisch aushalten, sondern wir können wie alle anderen am gleichen Tisch mit dir sitzen, als gleiches, vollwertiges Mitglied an deiner Tafel. Und darüber können wir uns freuen. Und noch hier auf der Welt und auf der Erde in der Zeit bis dahin unsere Möglichkeiten nutzen, den Menschen deutlich zu machen, dass wir vielleicht hier oder da gegen den Strom schwimmen und die Ellenbogen wieder einfahren und uns daran erinnern, dass manchmal tatsächlich weniger mehr ist. Und wenn es für dich ein gutes Zeugnis ist, dann danken wir dir, dass du uns genug Kraft und Mut schenkst, das auch so einzusetzen, dass Menschen sich fragen, warum ist er freiwillig zurückgetreten, warum hat er auf das ein oder andere verzichtet, warum hat er sich so oder so in einer Situation verhalten, wo eigentlich das andere das zu Erwartende gewesen wäre. Danke, dass du uns einlädst mit Bescheidenheit und trotzdem Demut, ein Zeuge für dich zu sein.